Der Uruguayer Diego Forlán wäre fast Tennisprofi geworden. In seiner Jugend war er erfolgreicher und talentierter Spieler, schlussendlich entschied er sich jedoch für den Fußball. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo 18 Mal die Doppel verfehlt, Mike Werner.
Hallo, moin auch von meiner Seite. Ich muss sagen, Diego Forlán gibt mir auch Tennisspieler-Vibes, einfach wegen seiner Frisur. Ja. Es kann sein, dass es an Nadal liegt, aber irgendwie haben Tennisspieler immer so eine Mähne.
Stimmt. Hast du eine persönliche Geschichte mit Diego Forlán?
Ja, die WM 2010 halt, ne? So. Und der Jabulani.
Genau, das. Und ich hatte damals ein Buch von der WM 2010. Und da war Diego Forlán mit einem Löwen, mit so einem Babylöwen im Arm. Und Alter, dieses Bild ist fucking cold. Also, dieser Mann mit seiner Ausstrahlung und dann auch ein Babylöwen in der Hand, boah, das kam schon gefährlich.
Das ist stark. Ich habe bei meinem ersten Auswärtsspiel, das war in Babelsberg, da war der Torwart von Babelsberg, der hatte auch so eine Frisur und der sah aus wie Diego Forlán.
Probespielerlizenz.
Ja, vielleicht. Zweitspielrecht für Babelsberg. Ja. Nee, das sah aus wie Diego Forlán. Haben wir auch gewonnen. Aber genau, ich habe gestern, wollte ich noch erzählen, auf jeden Fall Hallenfußball mal wieder gespielt mit so einer Spaßtruppe, mit so alten Weggefährten aus der Jugend so, mit die ich zusammengespielt habe. Haben wir bei so einem Turnier mitgemacht, mit richtigen Mannschaften auch und wir durften halt...
Ja, ihr wart eine Legenden-Elf, ne?
Ja, weil der eine, der das organisiert hat von uns, kannte den Veranstalter. Und dann durften wir da mitspielen. Es gab noch zwei weitere Spaßtruppen. Und ich habe echt vergessen, wie anstrengend Halle doch ist. Also du machst einen Sprint, du bist komplett im Arsch. Erstes Spiel, es waren drei Gruppen. Erstes Spiel 2-0 gewonnen. Da dachten wir, okay, heute geht einiges. Zweites Spiel fangen wir richtig gut an. Ich habe einen schönen Flugball aus der eigenen Hälfte gespielt. Vorne Stürmer nickten ein, auch mit dem linken Fuß gespielt von mir. Und da dachte ich, okay, heute geht alles. Wir fahren hier durch. Das Spiel haben wir 4-1 verloren. Dann mit 2-2 erkämpft und sind dann als einer der beiden besten Gruppen Dritten weitergekommen. Mhm. Viertelfinale 5-1 gewonnen. Halbfinale haben wir uns dann richtig abledern lassen. 8-1. Wir sind halt, das Ding ist halt bei uns war immer, wenn wir das erste Tor machen, gewinnen wir es auch. Oder meistens. Mhm. Und wenn wir einen kassieren oder zwei kassieren, dann müssen wir aufmachen und dann war halt, dann war vorbei. Dann sind wir Vierter geworden. Was ich beachtlich finde, weil wir haben in der Konstellation halt nie zusammengespielt. Aber hat richtig Spaß gemacht. Und Halle, muss man sagen, ist einfach brutal anstrengend. Es war auch Vollbande.
Ich wollte gerade fragen, Vollbande, habt ihr mit dem Futsal gespielt? Nee, ne?
Mit dem Futsal, ja.
Finde ich nämlich besser. Wir spielen immer mit den normalen Bällen. Und die sind anstrengend in der Halle.
Aber nicht mit den Filzbällen, oder? Mit den.
Nein. Mit einfach den stinknormalen.
Oh, das mag Fußbällen. Ich nicht, weil das ist ein richtiges Gebolze.
Ja.
Es war auch auf, nicht auf Handballtore, sondern auf E-Jugendtore. Mhm. Das hast du schon gut gemerkt. Es sind auch viele Tore gefallen, deshalb.
Ja, ist auch interessanter einfach für die Zuschauer.
Ja, du musst so schnell umschalten, wenn du dich einmal überspielen lässt, bist du komplett raus. Ja. Da hast du gar keine Chance mehr ranzukommen. War ein geiler Tag auf jeden Fall.
Das klingt sehr gut. Du hast ja auch bunte Tüte gekauft, ne?
Ja, stimmt. Es gab natürlich auch Catering.
War das allgemein so ein Ding? Also mein Kindheits-Go-To in der Halle war immer Brezel.
Brezeln gab es auch. Es gab auch so Muffins und sowas. Ich habe mir am Ende halt eine bunte Tüte geholt, weil das war so mein Ding, was ich immer nach jedem Turnier irgendwie hatte. Mhm. Es gab auch, wenn du gewollt hättest, Bier.
Das war 50 Cent?
Bunte Tüte war bei 1,50, was ich okay finde. Boah. Ist in Ordnung.
Ja.
Bier war schon mal 3 oder 4 Euro. Das fand ich schon ganz schön viel. Und eine Cola, glaube ich, auch. Es war recht teuer, aber mein Gott. Ich habe ja eh nicht
getrunken. Ist immer noch Halle. Ich hab die Kinder nie verstanden, die so ein Mettbrötchen gezimmert haben.
Nee, danach kannst du nicht mehr laufen.
Da kannst du nicht laufen und du mockerst aus dem Mund, ey, wie 3 Tage Regenwetter. Man muss ja sagen, wir nehmen immer noch Voraufnahme, wie nennt man das denn?
Wir produzieren vor am 29.12. Genau. Aber da das hier am 6.1. rauskommt, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht.
Wie hast du Silvester gefeiert?
Ich habe in Vechta gefeiert, bei meiner Freundin in recht kleiner Runde, so 4-5 Leute werden wir sein, waren wir. Und Ja, ganz entspannt. Ich glaube nicht, dass es jetzt so wild geworden ist.
Ja.
Genau, von daher alles entspannt.
Ja, das freut doch. Ich würde sagen, wir haben ja noch ein Thema mindestens mal
zu besprechen später.
Zu besprechen, meine
beim,
Güte.
Beim letzten Verein in der Folge. Anderes genau. Thema, wir haben uns gerade schon, wenn wir schon beim Uruguay waren, gehen wir nach Paraguay. Es gibt nicht bei Eintracht ein Gerücht mit Rodrigo Bogarin, heißt der Mann, glaube ich, von Defensa y Justicia, also aus Argentinien. Mein Gott, der Transfer wäre logisch betrachtet irgendwie Quatsch, wahrscheinlich.
Ja.
Aber mit Emotionen und mit Herz betrachtet, ich bin jetzt schon verliebt, ich würde mir jetzt schon das Trikot kaufen, wenn er kommt.
Wir haben uns auch schon gerade ausgemalt, der wird nicht die 19 oder so tragen, der hätte dann irgendwie die 73 oder die 55, wird da rumlaufen, wird wahrscheinlich kein Tor machen oder ein Banger und danach wird er irgendwo in der Versenkung verschwinden. Aber ich kann mich für den begeistern.
Ich auch.
Keine Ahnung, was der kann. Ich habe mir Highlights angeguckt, Weltspieler, zukünftiger Ballon d'Or-Gewinner nach diesen Highlights. Und warum nicht mal holen? Ablösefrei.
Finde ich auch, da habe ich wirklich Spaß dran.
Genau.
Genau, weil darum soll es auch heute gar nicht gehen. Also vielleicht ist er ja dann da, jetzt in der Woche, wenn es rauskommt.
Stimmt. Herzlich willkommen, Rodrigo.
Bienvenido. Okay, aber wir müssen natürlich den Rückblick weitermachen. Wir haben jetzt in der ersten Folge die unteren 6 Mannschaften besprochen. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, tut das bitte. Oder wenn ihr Lust habt, die auch noch zu hören, würde uns freuen. Und wir würden heute mit den Plätzen 12 bis 7 weitermachen. Und 12. Platz war Hertha.
Ja, läuft doch nicht so ganz bei der alten Dame. Man hat sich ja im Sommer nicht nur mannschaftstechnisch, sondern auch trainertechnisch neu aufgestellt. Man hat Pal Dardai von seinem Trainerposten freigesprochen und ist mit Christian Ramon Fiel Casanova, wo wir jetzt schon gerade bei so wunderschönen Namen sind, in die Saison gestartet. Man steht auf dem 12. Platz, wie du gerade erwähnt hast, 27 Tore zu 27 Gegentoren, 6 Spiele gewonnen, 4 Unentschieden, 7 verloren. Also richtig schlau wird man aus Hertha noch nicht, vor allem zu Hause ultra schwach. 2 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen. Und dann zieht man auch einfach mal knappe Spiele nicht.
Ja, also Hertha kann man mit einem Wort beschreiben, enttäuschend würde ich sagen. Wurde von nicht wenigen anfangs der Saison auch ganz oben reingetippt als Kandidat für den Aufstieg. Das sehe ich dieses Jahr nicht. Vor allem, wenn man das sich mal anguckt, ist da halt auch eine Diskrepanz. Auswärts sind sie echt stabil unterwegs mit 15 Punkten. Das ist voll im Soll, aber zu Hause haben sie halt so viele Spiele drin, wo sie dann sich da noch eine Führung verspielen oder gleich in Rückstand geraten und das nicht mehr drehen. Was man Hertha zugutehalten muss auf jeden Fall, ist Verletzungspech. Eigentlich durch die ganze Hinserie hat sich das gezogen. Rese, der vermeintlich beste Spieler, war ja eigentlich komplett raus quasi, kommt jetzt langsam wieder zurück. Hinten war das auch teilweise Harakiri, weil man einfach immer umbauen musste. Da hat man irgendwann in Darmstadt, glaube ich, mit Jonjo Kenny in der letzten Linie gespielt. Also das kann man ihnen zugutehalten. Allerdings muss man auch sagen, dass sie sich, wenn wir auf die Offensive gucken, schwer tun. Sie haben wenig XG erspielt, 23,3. Da überperformen sie gerade noch deutlich. Großchancen haben sie sich jetzt auch nicht so viele erspielt. Da sind sie auf Platz 13. Also man hat viel Ballbesitz, aber kann den nicht wirklich in Zählbares ummünzen.
Genau, man hat den zweitmeisten Ballbesitz der Liga und kommt aber tatsächlich eher durch Umschaltmomente vors Tor, was so ein bisschen, also dieser Idealspieler ist, der das alles ganz gut zusammenfasst, ist Michael Cousins, der eine super Saison spielt, aber auch nur die erste halbe Hinrunde, denn seit Spieltag 9 kam kein Scorer mehr dazu, hat alle seine 6 Scorer davor gemacht und seitdem hängt er auch so ein bisschen in der Luft und allgemein die Offensive tut sich halt wirklich noch schwer. Also da ist keiner, der dir wirklich wie Haris Tabakovic letzte Saison dir sicher Tore die ganze Zeit aufs Parkett bringt, sondern irgendwie wechselt es immer.
Ja, es hängt es halt ist von
keiner einem, so richtig konstant. Ne?
Es hängt halt so ein bisschen am Tropf von einem 18-Jährigen die Offensive mit Maser, der aber auch nicht jedes Spiel überzeugen kann, muss er ja auch gar nicht, aber der da am auffälligsten ist, denke ich, mit Cuisans. Schuler enttäuschende Hinrunde gespielt, würde ich sagen. Auch seinen Stammplatz dann auch verloren. Niederlechner würde ich noch mit reinnehmen, der dann auch gern mal wieder 2-3 Spiele verpasst, weil er dann eine Zerrung hat oder so. Da ist er auch schnell raus. Also, ja, offensiv ist es schwierig bei Hertha. Man hat auch bei Standards, also nur 3 Tore nach Standards gemacht. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. 4 Elfmeter schon, die man gemacht hat. Aus dem Spiel ja. 19 Tore ist in Ordnung, aber ja, es fühlt die Ansprüche einfach ein bisschen zu dünn.
Ja, man muss ja auch sagen, dass es wahrscheinlich auch den Verletzungen geschuldet ist, dass man viel umgestellt hat. Also man hat ja das 4-1-4-1 anfangs gespielt, ist dann auf eine Dreierkette umgeschult irgendwann. Wir hatten gerade den Ballbesitz schon angesprochen. Was so immer so ein bisschen gegenteilig läuft, ist, wenn du den zweitmeisten Ballbesitz hast, aber gleichzeitig die aggressivste Mannschaft in der Liga bist. Die spielen nämlich die meisten Fouls und haben mit 52 Game-Karten auch die meisten in der Liga.
Richtige Tretertruppe.
Richtige Tretertruppe. Das spricht dann aber nicht für die Mannschaft, denn wenn du viel Ballbesitz hast, wirst du gerne mal ausgekontert und das sind dann eher Karten, die du ziehst, weil du nicht schnell genug hinterherkommst. Ja. Und nicht, weil du eine Tretertruppe bist, wie, also wenn da jetzt Preußen Münster stehen würde, würde ich sagen, ja, okay, das passt. Oder wir, letzte Saison zumindest. Aber zu Hertha passt das einfach nicht, diese Game-Karten. Diese Game-Karten sind nicht da, weil man irgendwie aufopferungsvolle Zweikämpfe führt, sondern weil man einfach zu spät kommt.
Ja, und da hat man noch so einen Cuisance in der Mannschaft, der auch gerne mal meckert.
Ja, stimmt.
Meckerkarten auch. Meckerkarten sind, glaube ich, auch dabei. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Hertha muss halt oft defensiv umstellen. Deshalb ist das ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten alles. 1,6 Gegentore pro Spiel ist die 10. beste Defensive. Also auch da ist noch Luft nach oben. 25,2 Expected Goals Against, da sind sie gerade noch ein bisschen schlechter unterwegs mit 27 Gegentoren, also jetzt aber auch nicht so eine große Lücke, das passt schon ungefähr. Also Hertha steht ungefähr da, wo sie auch hingehören, im Mittelmaß.
Ja, das ist zu wenig. Vor allem, was man sich mit dem Trainer und den Transfers einfach diese Saison erhofft hat.
Ja, ich muss sagen, ich habe den Hype auch nicht ganz gekauft, den habe ich am Anfang auch nicht da bin ich nicht mitgegangen vor der Saison, du glaube ich auch nicht. Mhm. Also viele, weiß nicht, Magazine, Portale, Videos, was weiß ich, die da Hertha auf, teilweise sogar auf die 1 oder 2 gesetzt haben. Ich habe sie eher so bei 5, 6, 7, 8 gehabt, glaube ich. Ich glaube, da können sie auch noch hinkommen, das ist noch machbar. Vor allem jetzt, wenn Rehse wiederkommt, aber ich glaube nicht, dass es dann für einen Aufstieg reichen wird.
Ich habe, glaube ich, gesagt, dass Christian Fell mit seinem fußballerischen Ansatz, glaube ich, ein ganz interessanter Fit ist. Habe sie aber auch nicht ganz nach oben getippt, weil ja, irgendwie fehlt mir auch die Konstanz im Herthaner Spiel. Mittlerweile sind die Fans ja auch so ein bisschen angezürnt zumindest.
Verständlich, weil also
ja, natürlich.
22 Punkte bei aller Liebe, das ist, du hast zwar noch nur 6 Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze, aber mit 22 Punkten, wenn du das hochrechnest, kommst du ja bei 44 raus. Das ist ja ganz biederes Mittelfeld.
Ja, wollen wir uns dann einem anderen ganz biederen Mittelfeld gehen?
Ja, aber ich glaube, die können ein bisschen besser damit leben. Nürnberg hatten wir vor der Saison große Bedenken, weil es ja doch einen recht großen Umbruch gab. Dazu mit Klose einen Trainer, der jetzt bei seinen letzten Stationen nicht unbedingt überzeugt hat. Insgesamt ein Start, der wackelig war, wo man aber Punkte geholt hat. Dann kam eine Schwächephase, würde ich sagen, mit einem Endspiel auch für Klose gegen Münster, was sie dann auch gewonnen haben. Und das war so ein bisschen der Auftakt. Da hat man an 8-3 gegen Regensburg zu Hause gehabt und dann ab da Hurra-Fußball gespielt, hat man wirklich einen richtig guten Lauf hingelegt, hat dann aber irgendwann auch das Tore-Schießen vergessen und hat jetzt dann nach 7 Spielen ohne Sieg zum Schluss noch einen wichtigen Dreier gegen Eintracht eingefahren. Und so steht man da auch mit 22 Punkten auf 11 und ich denke mal, damit kann man erstmal arbeiten.
Ja, wenn man sich die ganze Konstellation von Nürnberg anguckt, ist es, glaube ich, okay, wie sie da gerade stehen oder wo sie gerade stehen. Es gibt auch einfach kaum eine einfachere Saison, um, ja, ich sag mal, einen Umbruch fortzuführen, weil ich glaube, in jeder anderen Saison wärst du tiefer drinne mit den Punkten, die sie holen. Aber so kann man sagen, auch Klose hat hier und da Fehler gemacht, ist auch immer noch an sich ein sehr junger Trainer, der auch noch Fehler machen darf, das vergisst man ja ganz gerne mal, trotz seines großen Standings in der Fußballwelt ist er nun mal auf dem Trainermarkt noch nicht so erfahren. Ich finde, er macht das aber eigentlich ganz gut gerade, er scheut sich auch nicht davor zu wechseln oder irgendwelche Entscheidungen ja rückgängig zu machen, steht da oft hinter seiner Linie. Und ich finde, das sieht man auch. Also man hat beim letzten Spiel gegen Braunschweig hat man diese Nervosität angemerkt, aber als man dann gemerkt hat, dass von Braunschweig nicht viel kommt, dann hat man auch diese Leichtigkeit, die bei jungen Spielern ja gerne mal zu sehen ist, gesehen. Und ich finde, genau das macht Nürnberg dieses Jahr oder diese Hinrunde zumindest aus, weil es einfach schön ist, so eine kreative Truppe zu sehen. Also das macht echt Spaß, hinzuzugucken. Und klar fällt da nicht immer was vom Laster und da kann auch mal eine längere Durchstrecke folgen. Aber ich gucke mir lieber so einen Fußball an, als den Fußball, den ich mir gerade angucken muss.
Gehe ich mit. Also Nürnberg, finde ich, macht auch Laune. Also offensiv, wenn man es beschreiben müsste, ein bisschen wie Elversberg, viel vertikal.
Ja.
Sie haben die wenigsten Querpässe der Liga gespielt, oder viertwenigsten, sorry. Man spielt schnell in die Spitze mit Bällen, die man dann klatschen lässt, dann wird wieder tief gespielt. Da ist viel Tempo dann teilweise drin, das kann man natürlich nicht immer produzieren im Angriff, aber es blitzt immer mal wieder auf. 22 Tore aus dem Spiel ist auch ein ordentlicher Wert auf jeden Fall. 31 insgesamt ist gut, sehr gut. Auf Platz 6 ist man da. Man überperformt das aber gerade, weil man eigentlich nur 25,5 Tore hätte schießen sollen. Damit wäre man dann Elfter. Es relativiert das so ein bisschen. Und man scheitert dann vorne eigentlich bei der Chancenverwertung. Also man hat sich die zweitmeisten Großchancen vergeben und die drittmeisten erspielt. Also da ist auf jeden Fall Potenzial. Wenn man da ein bisschen effektiver wird, holt man hier und da einen Punkt mehr, stehst du vielleicht bei 26 statt bei 22. Genau, das ist so das, was Nürnberg gerade so ein bisschen noch missen lässt, würde ich sagen.
Ja, aber auch die Defensive ist natürlich immer noch mal so ein bisschen wackelig, hier und da zumindest, weil man da heute auch immer noch mal viele junge Spieler reinwirft. Finn Hild spielt seine erste Saison als Stammspieler, dann natürlich auch ein Reichert in der Reichert doch, ne?
Mhm.
Der Torwart, ja. Hinten. Man hat 26 XG zugelassen, hat 30 kassiert, heißt, da unterperformt man das so ein bisschen. Was ich noch interessant finden würde bei Nürnberg, wenn sie ein bisschen offensiveren Ansatz gegen den Ball fahren würden, weil man presst nicht wirklich hoch, also man presst eigentlich kaum, sondern lässt den Gegner eher kommen, um dann halt diesen Raum hinter der Kette zu haben, um dann die vertikalen Pässe zu spielen. Ich finde aber, dass man mit so einer schnellen, aggressiven Truppe, jungen Truppe auch gerne ein bisschen mehr Pressing spielen kann. Man hat es ja so gegen Braunschweig phasenweise gemacht. Das war jetzt kein gutes Pressing, aber es war genug für uns. Wenn man das jetzt einmal ein bisschen ausweitet, dann könnte ich mir Nürnberg sogar noch besser vorstellen, weil je weiter man den Gegner vom Tor weghalten kann, desto besser ist das ja auch. Und man hat keine langsamen Innenverteidiger.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Trend, den es diese Saison zu beobachten gibt. Also, ja. Dass wenig Pressing gespielt wird. Faktisch auch belegbar. Ich muss kurz die Statistik aufmachen. Balleroberung im letzten Spielfeld, Drittel. Da ist Köln Erster mit 5,4, Schalke 4,2 und Hannover mit 3,8. Wenn man das vergleicht mit letzter Saison, Pauli 4,8, Kiel 4,7, HSV 4,6 mit 3,8. Wo Hannover jetzt ist, wärst du auf Platz 11. Wärst du diese Saison mit 3,8? Nee, letztes Jahr wärst du mit 3,8 auf Platz 11 gewesen, so, und jetzt bist du auf Platz 3. Also die Mannschaften stehen generell alle ein bisschen tiefer dieses Jahr. Es wird nicht so viel gepresst.
Eigentlich komisch, weil ich finde, viele Mannschaften haben das Potenzial zu pressen. Ich finde auch Elversberg hat eine gute Mannschaft zum Pressen, aber es ist dann doch eher auch allgemein so ein Trend weg von diesem Vollgas-Pressing-Fußball, dieses Gegenpress, was man ja oft sagt, sondern es geht wieder eher Richtung Ball haben, Ball Besitz, weil beispielsweise Hertha hat ja auch, ich glaube, um die 53-54% Ballbesitz, das war ja letzte Saison gar nicht so.
Nürnberg hat auch 51-4, eine Mannschaft, die auch, wo ich sagen würde, mit mal 47-48% würden die auch gut fahren. Die müssten jetzt auch nicht unbedingt einen Ball haben, die schalten eh schnell um. Ich finde die Mannschaft aber insgesamt interessant, weil die Mischung, finde ich, gut ist. Du hast teilweise Leute drin mit Knoche und Soares vor allem, würde ich jetzt sagen, die da wirklich Erfahrung mit reinbringen, dann Emreli auch. Dann hast du so einen Strategen mit Justwahn auf der 10 und dahinter aber noch irgendwie einen Kastrop, einen Janda, vorne Zimas sowieso, Jeltsch hinten, die dann so diese junge Frische mit reinbringen. Das gefällt mir eigentlich gut, diese Mischung insgesamt.
Ja, mir auch. vor allem Yander auf dieser meist allein spielenden 6, gerne auch mal Doppel-6, aber ich finde, der macht das echt gut. Kam ja vom Drittliga-Absteiger Duisburg, wurde er, glaube ich, schon im letzten Januar verpflichtet, dann aber erst im Sommer geholt. Und ich finde den echt klasse. Also da sieht man, dass da wirklich eine Entwicklung stattfindet und dass der wahrscheinlich auch irgendwann mal höher spielen wird, zumindest in der Erstklassigkeit.
Ja, das ist halt die Frage bei Nürnberg, ne? Man kann mit der Truppe auf jeden Fall was aufbauen. Die Frage ist halt, ob man sie zusammenhalten kann. Also ein Tsimas ist schon recht unrealistisch. Kastrop hat immer wieder Gerüchte zu Bundesligisten. Der wird auch irgendwann hochgehen. Ein Yander, ein Jeltsch, 100% wird der auch mal Bundesliga spielen.
Mhm.
Dann fängst du wieder so ein bisschen von vorne an. Das ist so das Problem, was ich da sehe.
Ja, aber man kann sagen, dass man ja nicht über alle Maße zufrieden ist wahrscheinlich, aber dass man zufrieden sein kann, wie Nürnberg gerade spielt und dass das allgemein gerade ganz gut harmoniert, würde ich sagen.
Ja, man fängt in der Rückrunde an mit, ich glaube, KSC. Dann müsste Schalke, glaube ich, kommen oder so. Und wer kommt danach noch, um das Programm so ein bisschen zu haben? Ja, KSC, Schalke, dann kommt Darmstadt und Magdeburg. Magdeburg spielt man aber auswärts, das heißt, da hat man Siegchancen. ja, ist ein Durchschnittsprogramm, würde ich sagen, ne? Schalke gerade natürlich oben auf, KSC oben mit dabei, Darmstadt, es ist nicht einfach, aber da musst du Punkte halt auch holen.
Ja, ist das Ding, ich hatte mir jetzt den Podcast von Studio Blau Gelb angeguckt, da wir haben ja auch ein recht schweres Auftaktprogramm jetzt wieder, Schalke gerade gut in Form. Dann kommt
Magdeburg, Köln Magdeburg. Und Karlsruhe.
Genau. Dann dachte ich mir, ja gut, wenn man die Spiele nicht gewinnt, dann muss Daniel Schöning wahrscheinlich gehen. Und dann dachte ich, ja, dann ist das ja so ein bisschen unfair, weil es sind ja nicht die Spiele, die man unbedingt gewinnen muss. Aber welche Spiele musst du denn gewinnen?
Kommt Darmstadt so.
Ja, genau. Also es gibt kein Spiel, und das ist das Schöne auch an der Liga, wo du weißt, okay, hier gehe ich jetzt Favorit rein oder die muss ich jetzt gewinnen, sondern ja, du kannst jedes Spiel gewinnen und ich glaube schon, dass das Nürnberg dafür eine Überraschung gut sein kann, um jetzt einfach mal wieder den Bogen zu spannen.
Ja, oh, meine Stimme gerade ganz weg. sorry. Jo, gehe ich mit. Ich glaube, Nürnberg spielt eine ruhige Saison. Man wird da zwischen 9, 11, 12 da irgendwo landen, würde ich sagen. Damit ist man dann auch zufrieden, glaube ich.
Ja,
weil dieses Jahr habe ich gelesen auch, also das Aufsteiger-Trio ist das schlechteste seit 20 Jahren oder sowas. Also wenn man die Punkte zusammenrechnet, die geholt wurden von allen Aufsteigern zusammen, das ist einer der miesesten Werte jemals. Dann gesellen wir uns ja auch noch dazu mit wenig Punkten. Und dann hast du eigentlich als Rest der Liga mit unten nichts mehr zu tun.
Ja, sehr schleppende, aber dadurch natürlich auch sehr spannende zweite Liga. Eine Mannschaft, die gefühlt jedes Spiel gewonnen hat, was ich gesehen habe, aber trotzdem nur auf Platz 10 steht, ist Darmstadt, das Kuriosum Darmstadt. Denn mit Lieberknecht ist man gar nicht mal so schlecht reingestartet, hat sich dann aber doch dafür entschieden, sich einvernehmlich zu trennen. Oder Lieberknecht hat dann gesagt, dass er bereit ist zu gehen. Und dann kam Florian Kohfeldt, wo wir beide sehr skeptisch waren. Ja, aber ich habe es mal unter Spektakelfußball eingeordnet, weil was der Mann aus der Mannschaft macht, ist Spektakel. Ich glaube, 4 oder 5 Mal schon über 5 Tore in einem Spiel. Das ist schon ordentlich.
Spektakelfußball beschreibt es echt gut. Muss ich auch sagen, Darmstadt-Spiele machen Spaß zu gucken. Fangen wir gleich mal in der Offensive eigentlich an. Also 36 Tore erzielt. Damit sind sie auf Platz 2 hinterm HSV. Sie überperformen das aber deutlich mit 7,8 Toren mehr als erwartet, aber auch mit 28,2 XG stehst du auf Platz 4. 29 Tore aus dem Spiel. Das ist wirklich ein starker Wert. Also da, sie tun sich wirklich recht leicht mit Ball. Sie sind da sehr kreativ.
Ja.
Haben da auch gute Leute geholt, also einen Korridor, würde ich da nennen, einen Förster, die das gut machen hinter den beiden Spitzen. Liedberg dann sowieso auch eingeschlagen. Lakenmacher auch ein interessanter Spieler, der noch recht jung ist, da der dann noch von Hornby und Liedberg auch lernen kann. Also offensiv macht es richtig Spaß.
Ja, das einzige Manko ist halt nicht in der Offensive, sondern in der Defensive. Man hat den Liga-Schlechtwert, was Weiße Westen angeht. Einmal hat man zu 0 gespielt Und das, obwohl man recht wenig zulässt. Also man hat 22 XG zugelassen, steht bei 29 Gegentoren. Man lässt auch an sich nicht viele Schüsse aufs Tor zu. Und das wirft so ein bisschen die Frage auf, wie kann das passieren? Und es gibt eine Antwort und die heißt Marcel Schuhn. Und ich bin, da habe ich glaube ich schon mal durchgehen lassen, nicht mehr der größte Fan von Marcel Schuhn. Einfach, weil er aus einer sehr schweren Phase kommt, aus der ersten Liga und immer noch die gleiche Leistung bringt, die er damals in der ersten Liga gebracht hat. Immer mal ein Schnitzer. Ich finde, er wirkt recht schwer auf den Beinen, kommt schwer runter. Ich habe mal durchgeguckt und es gibt den, jetzt wieder ein bisschen fachchinesisch, den PSXG-Wert.
Nein.
Der doch, der ganz gut ist, um Torhüter zu analysieren. Das ist der Wert, der die Wahrscheinlichkeit ausgibt, ob ein Ball reingeht oder ob der Torwart den abwehrt. Je höher der Wert ist, desto schwächer ist der Torwart, je tiefer der Wert ist, desto besser. Und bei Marcel Schuhn liegt er bei 0,35, das ist der viertschlechteste Wert. Und das ist schon, wenn du zumindest die Mannschaft hast, um oben anzuspielen, ist hast das einfach ein Manko, was dich reinbringt.
Hast du so einen Vergleichswert, so sagen wir mal so den besten oder?
Ich glaube, der beste müsste Daniel Heuer-Fernandes sein mit 0,24.
Na, okay.
Also das ist halt, jeder dritte Ball, der bei Darmstadt aufs Tor kommt, ist mindestens mal drinne oder abgewehrt, sodass es eine zweite Nachschusschance gibt.
Ja.
Das ist zu viel.
Gut, bei Marcel Schuhn muss man dann, glaube ich, das neben dem Platz noch mitbewerten. Ist ja auch, kann man schon sagen, eine Darmstädter Legende, würde ich sagen.
Ja.
Aufstiegsheld, Kapitän war er ja auch. Ist in der Kabine, denke ich mal, sehr wichtig. Kapitän ist ja Clemens Riedel jetzt. Das finde ich schon sehr beachtlich, mit 21 Jahren Kapitän in der Zweitligamannschaft zu sein und auch keiner schlechten.
Ist aber Darmstädter durch und durch.
Ja, ist aus der eigenen Jugend. Hat eine, irgendwie eine geile Dreierkette, finde ich. Oder
ja.
Man spielt ja jetzt Viererkette mittlerweile mit Vukotic noch, auch ein geiler Verteidiger irgendwie. Und dass Riedel da das Ganze anfühlt, finde ich sehr beachtlich. Gefällt mir auf jeden Fall.
Ja, auch die beiden Sechser davor, also Andreas Müller kommt ja aus der Versenkung eigentlich, hat ja in der ersten Liga überhaupt keine richtige Rolle gespielt. Dann hat man Kai Kleefisch geholt, den ich echt super finde. Passt perfekt zu Darmstadt. Offensiv wie defensiv räumt er da alles um. Immer mal für ein Tor gut. Und wen ich ganz geil finde, Fabian Nürnberger. Ja, früher ja auch irgendwie im Mittelfeld zu Hause gewesen. Jetzt mittlerweile Außenverteidiger. Und ich habe mal geguckt, sowohl Sergio Lopez auf der rechten Seite als auch Fabian Nürnberger haben zusammen, das muss ich kurz nachrechnen, 11 Scorer gemacht. Das ist schon mal eine Scoring-Power von deinen Außenverteidigern, die du mal so nehmen kannst.
Absolut, das ist auf jeden Fall stark. Bei Darmstadt ist auch allgemein auffällig, dass sie ein sehr starkes Passspiel haben. Mhm. Sie haben 54% Ballbesitz, das ist, glaube ich, der drittbeste Wert. Aber viele genaue Pässe, bei lange Bälle sind sie Zweiter, bei genauen Querpässen sind sie Dritter, also überall oben mit dabei. Ich finde, da sieht man dann auch auf dem Platz, da kann man meistens schon viele Kombinationen sehen, die dann auch zu Torabschlüssen führen und dann eben auch zu Toren. Bei Darmstadt ist ja immer das Problem, man hat ja immer so einen Lauf oder so einen vermeintlichen Lauf und immer wenn du dann die Chance hast, mal wirklich oben reinzurutschen, dann verlierst du es wieder. Dann spielst du, was war denn jetzt das letzte Spiel davon, das letzte Spiel, was sie gespielt haben?
Boah.
Sie haben ja auf jeden Fall Lautern 5-1 geschlagen und was war denn das?
Und danach haben sie verloren oder unentschieden gespielt.
Ja, ich muss das kurz googeln.
Ja, ich gucke auch kurz. Dennoch glaube ich, gegen Regensburg, stimmt, gegen Regensburg verloren.
Genau, dann letztes Spiel. Haust du wieder so einen rein.
Ja, aber an sich traue ich Darmstadt mehr zu als manche anderen Teams, zumindest wie der Weg nach oben, weil man halt, glaube ich, dann diese alte Devise irgendwann hat, man schießt dann halt ein Tor mehr als der andere. Ich glaube, das kann bei Darmstadt dann oft Früchte tragen. Was da auch noch so ein kleiner Kritikpunkt ist, man spielt zu oft unentschieden, also 6-mal unentschieden, 6 Siege. Das sind halt dann auch Punkte, die dir irgendwann flöten gehen. Und wenn du drüber nachdenkst, gegen wen du so unentschieden gespielt hast, da war das 0-0 gegen Münster dabei, da war das 1-1 gegen Ulm, das ganz kuriose 3-3 gegen den KSC, wo du ja in der zweiten Halbzeit drückend überlegend warst, dann das 1-1 gegen Braunschweig und das 1-1 gegen Nürnberg. Also alles Mannschaften, wo es nicht, ja, wo man auch mal 3 Punkte hätte mitnehmen können.
Ja, also Karlsruhe vom Spiel her, weil Karlsruhe auswärts ist immer schwer, aber ja, ist halt
sonst
eine typische Mittelfeldsaison, die da gespielt wird. Aber es sieht schön aus, es macht Spaß und es macht Laune und von daher alles gut. Ich glaube nicht, dass Darmstädter sauer sind, wenn es jetzt nicht hochgeht. Wenn man eine gute Rolle in der zweiten Liga spielt, passt es, glaube ich.
Und wenn man halt einen interessanten Kader mitbringt und das ist halt in Darmstadt gegeben.
Ja, und immer noch ein gutes Lied. Ich glaube, damit können wir auch weitergehen.
Ja,
auf Platz
Uwe 9. Betze.
Das ist schon, ist ja nicht weit die Autofahrt auf jeden Fall. Von Darmstadt geht's nach Kaiserslautern. Die Roten Teufel spielen eine wirklich passable Hinrunde, 26 Punkte. Zu Hause 12 geholt, auswärts 14. Man hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, da können wir gleich noch drüber reden. Insgesamt wirkt das auf mich aber stabiler als in den letzten Jahren. Das finde ich eine gute Entwicklung.
Ja, man hat ja unter Markus Anfang den Fußball auch so ein bisschen wieder nach Kaiserslautern gebracht, weil sie spielen mittlerweile auch Fußball. Also es ist nicht dieser Kampf- und Abnutz-Fußball, den man von Lautern jetzt 2 Saisons lang kannte, sondern man versucht jetzt auch mal den Ball zu haben, den Ball zu treiben und am besten auch selber was zu kreieren. Nach so einer kleinen, ich habe es mal Probephase genannt, wo viel auch nochmal rotiert wurde, wo ein Tomi öfter auch mal auf A6 gestartet ist, wo man da und hier nochmal so ein bisschen Stellschrauben gedreht hat, hat man doch jetzt eine Mannschaft gefunden, die qualitativ echt ordentlich ist und quantitativ auch. Also beispielsweise ein Raschel haben wir schon öfter angesprochen, der spielt so kaum noch eine Rolle, zumindest nicht in der ersten Elf, aber ist immer nochmal für eine Einwechslung gut. Hast natürlich einen Ragnar Ache vorne drin, der schon mal 9 Toren steht, gefühlt, weiß nicht, 4 Monate kein Fußball gespielt hat davon, weil er halt immer noch verletzungsanfällig
ist. Leider immer so.
Aber das ist trotzdem beachtlich, dass Ache in, ich glaube, 13 Spielen 9 Tore macht. Und dass die Scoring-Power nicht mal komplett fehlt, weil andere Spieler immer noch auftrumpfen. Also Niokota beispielsweise spielt eine sehr gute Saison, sehr aktive Saison. Und Daniel Hanslik, finde ich auch, kann man da rausheben, der ja fast abgeschrieben war und mittlerweile Kapitän der Mannschaft ist. Ich finde aber trotzdem, sie spielen eine komische Saison, weil zwischendurch waren sie aber auf Aufstiegskurs und haben da oben mitgespielt. Mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen abgeflacht.
Das ist der Liga aber geschuldet.
Also ja, das stimmt.
Ich finde aber auch, dass sich die vorhandenen Spieler, die schon da waren, gut entwickeln. Denn Hanslik hat auf jeden Fall einen Schritt gemacht. Auch ein Tomiak, der so von Innenverteidiger bis Achter auf einmal alles spielen kann. Und dann haben sie im Transferfenster gute Arbeit gemacht. Also Jokota hast du schon angesprochen. Ein Sülch muss auf jeden Fall genannt werden, der aus der Regionalliga Nordost kam von Lok Leipzig, wo ich mir dachte, ja, okay, Kaderspieler wird vielleicht mal ein paar Momente kriegen. Auf einmal ist der Stammspieler, schießt die Ecken gefühlt oder schießt die Standards.
Als Innenverteidiger, das ist so geil.
Habe ich gar nicht verstanden. Jamra macht es auch gut auf außen, solider Part. Klein Hansel auf der anderen Seite. Das passt schon eigentlich ganz gut. Sie haben es halt geschafft, mit dem Ball mehr Kreativität zu haben, mit 52% Ballbesitz im Schnitt. Das ist, damit hat man mehr den Ball als nicht. Logischerweise, man hat sich auch 48 Chancen erspielt, Großchancen erspielt. Das ist der 6. beste Wert. Man hat allerdings auch 27 dann vergeben. So auf Platz 7. Also man kommt schon ganz gut zu Großchancen. Teilweise könnte man noch ein bisschen mehr in 16er kommen. Man hat halt nur 366 Kontakte im 16er. Das ist Platz 15. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Man ist aber nicht mehr so konterabhängig. Also die letzten beiden Jahre war Lautern ja ab der Mittellinie tut's weh und danach geht's schnell nach vorne. Das ist nicht mehr so der Fall. Mittlerweile kann man da auch selbst kreieren. Was halt immer noch eine Bank bei Lautern ist, sind die Standards. 10 Standardtore plus noch 3 Elfmeter. Also da kann man nicht meckern.
Ohne einen Marlon Ritter unbedingt zu haben. Also der war ja auch lange raus, kommt jetzt meistens sehr über die Joker-Rolle. Aber das ist halt eine Waffe, mit der du dann, ja, 12, 13 Tore in der Saison machst, die dann wahrscheinlich auch mal einen Punkt retten. Was ich bei Lautern auch gut fand, war die Innenverteidigung oder die Defensivarbeit bis zu, ich glaube, 14. oder 15. Spieltag, weil dann haben sie auf einmal wieder angefangen, konteranfällig zu werden. Was ja auch so ein bisschen in letztes Jahr so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil man einfach auf einmal mit einer Restverteidigung von zwei Leuten defensiv war. Wenn man das wieder in den Griff bekommt, dann ja, eine ruhige Saison für Lautern ist es. Vielleicht kann man sukzessive auch mal so ein bisschen oben angreifen. Aber ich denke mal, kein Lautrer sagt, ja, wir müssen jetzt aufsteigen, sondern nimmt auch mal eine Saison zwischen 7 und 9 mit.
Ja, ich sag dir, dass der Start wird jetzt ganz entscheidend.
Ja.
Wenn man sich nämlich das Programm anguckt, jetzt bei allem Respekt den Gegnern gegenüber, das sind 3 Siege. Wenn du es, also da kannst du 9 Punkte holen. Sie spielen jetzt gegen Ulm zu Hause, Fürth auswärts und dann Münster zu Hause. Also wenn du da wirklich gut reinschaltest, vielleicht 7 Punkte holst, was ich absolut realistisch, also halte ich für realistisch, danach hast du Hertha auswärts. Das ist dann natürlich etwas schwerer, weil Hertha zu Hause jetzt auch nicht unschlagbar war. Also wenn du da natürlich gut reinkommst, dann ist Lautern auch so ein Verein, wo sich ganz schnell so eine Euphorie entwickelt, wo man dann auf einmal dann zu Hause Hannover dann auch schlägt danach vielleicht und dann bist du ganz oben dabei. Das ist absolut möglich. Realistisch gesehen, ob sie es dann durchhalten, weiß ich jetzt nicht, aber ich traue ihnen da vielleicht doch noch einen Angriff aufs obere Drittel zu, wenn es ideal läuft.
Ja, was ich mir für einen Winter vorstellen könnte, wäre, dass man einfach guckt, ob man irgendwie einen Ersatz für Ragnar Ache findet, weil
Mause hat noch nicht so geknipst.
Der Mause kein Tor, kein Scorer allgemein, glaube ich, bis jetzt gemacht. Hängt viel in der Luft, reibt sich viel auf. Man kann natürlich sagen, er bindet irgendwelche Innenverteidiger, damit irgendwo anders Raum entsteht.
Das ist eine Scheißbeschreibung für einen Stürmer, ja. Ne? Das ist doch kacke.
Aber das willst du ja als Stürmer nicht hören. Also, keine Ahnung. Das ist so, als würde man sagen, ja, der Torwart, der hat halt 3 Schnitzer im Spiel, aber dafür kann er einen langen Abschlag. So. Ja, okay, aber es ist ja nicht Hauptbestandteil eines Stürmers.
Ja, genau, das ist dann immer so, wenn du auf einer Pressekonferenz gefragt wirst zur Leistung des Spielers, ja, er war bemüht, er tut unglaublich viel für unser Spiel aus Sachen, die du ja nicht siehst. Da ist immer.
Er war stets bemüht.
Ja, weiß aber nicht, wo das Tor steht. Dann ist dann auch das Problem.
Ja, er trägt doch mal die Flaschen mit rein. Ja, der nimmt doch mal den Ballsack, wenn alle anderen drauf vorbeigehen. Das sind Sachen, die man halt nicht sieht. Die will ich auch nicht sehen, die interessieren mich auch nicht.
Unglaublich wichtiger Bestandteil in der Kabine.
Ja. Nah an der Mannschaft würde jetzt bei uns kommen.
Nee, das ist nochmal ein anderer Part. Das sind die Jugendspieler, die einfach nicht spielen.
Ja, genau.
Müssen noch Abläufe lernen. Insgesamt, ja, Lautern finde ich auch mit Anfang einen guten Coach geholt, der für mich auch ganz gut hinpasst. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu Lautern.
Ich auch nicht. Wo wir ein bisschen mehr zu haben, ist wahrscheinlich Fortuna Düsseldorf. Ich habe es mir jetzt mal als das Sorgenkind der Liga aufgeschrieben, weil was bei Düsseldorf gerade passiert, kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Fangen wir erstmal mit den Statistiken an. 7 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen, 28-23 Tore. Was schon mal auffällt, zu Hause sind sie ultraschwach. Erst 2 Siege und 9 Punkte geholt. Die ganzen anderen 17 übrigen hat man in der Ferne geholt.
Das ist halt Aufsteiger-like, ne? Also 17 auswärts, das ist stark.
Das ist ordentlich. 9 heim, das ist sehr, sehr schlecht.
Das ist der Absteiger.
Das ist der Absteiger, genau. Ja, und wie passiert das? Man kann es sich gar nicht so richtig erklären, denn eigentlich spielt Düsseldorf eine ganz gute Saison. Defensive ist top, 6-mal schon zu 0 gespielt, kassieren die viertwenigsten Gegentore pro Spiel. Offensive ist halt das Problem, ne? Da hat sich kaum was gefunden. Der Einzige, der so halbwegs konstant liefert, ist mein Isaac Bergmann-Johannesson. Aber alles drumherum ist so ein bisschen, ja, mal gucken.
Ja, also sie sind eigentlich richtig gut reingestartet, wenn man jetzt das Pokal aus in Dresden mal rausnimmt. Da haben sie einfach die ersten 7 Spiele 17 Punkte geholt. Und danach kam eine Durchstrecke, die jetzt aber auch schon 10 Spiele andauert, wo sie halt nur 9 geholt haben. Und zum Schluss hat man dann auch das System gewechselt auf eine 3-4-3. Vom vorher 4-2-3-1 war es, glaube ich, vorher. 4-4-2. Jedenfalls eine Viererkette. Ist jetzt eine Dreierkette geworden. man spielt sich für die Düsseldorfer Ansprüche und die sind nur mal ganz oben mitzuspielen. Recht wenig Torschüsse raus pro Spiel auf Platz 9. 28 Tore ist, ja, ist nicht schlecht. Ist ganz gut, aber 16 Tore halt nur aus dem Spiel. Das ist recht wenig. Also man hat dann Probleme, in die entscheidende Phase zu kommen. Man hat Probleme, in 16er zu kommen. Da ist man auf Platz 11, was das angeht. Erspielte Chancen 42, ist man halt im Mittelfeld und das ist halt so insgesamt die Offensive. Es ist Mittelmaß. Und dann hast du so einen Johannesson, der das ein bisschen aufpoliert.
Ja, es fehlt auch einfach irgendwie die Idee. Also ich könnte dir bis auf Johannesson jetzt keinen nennen, der für Kreativmomente vorne steht. Man versucht das ja so ein bisschen jetzt mit Van Brederode. Das hat ja mehr oder minder nicht so gut geklappt. Abekam hängt auch immer noch viel in der Luft rum. Allgemein hatte ich das Gefühl, dass das kannte ich von Düsseldorf so nicht. Wir hatten einfach viele Spiele drin, die kopflos wirkten. Also wo man auch einfach irgendwie nicht so ganz auf dem Teppich war. Beispielsweise jetzt die, ich glaube, wo Rossmann die rote Karte bekommen hat, weil er ein taktisches Foul zieht. Das sind so Sachen, die passen dann auch irgendwie ins Düsseldorfer Spiel. Und ich kann das gar nicht so richtig in Statistiken wiedergeben, aber es ist einfach
das Gefühl gerade.
Das Gefühl oder der Eye-Test, der dann einfach sagt, ja, da wirkt es einfach nicht so rund, die wirken nicht so wach, zumindest nicht so wie in der letzten Saison.
Ja, man muss ja sagen, Düsseldorf hat ja auch einfach einen dicken Nackenschlag noch bekommen letztes Jahr mit der Relegation. Dafür sind sie aber echt gut gestartet und dass der Einbruch dann jetzt kommt, ist irgendwie ein bisschen komisch. Also schwer zu erklären, man hat dieses Spiel gegen Magdeburg gehabt, was wild war. Also komplett wild am Ende. Auch das Spiel gegen Elversberg, wo man sich da zu Hause einfach komplett auskontern lässt. Oh, ja, ich weiß nicht, Düsseldorf ein bisschen komisch. Man hat mit Tunja verlängert. Ich halte ihn auch für einen guten Trainer, der da hinpasst. Ich hoffe auch, das funktioniert, weil ich Düsseldorf sympathisch finde. Aber boah, ich habe irgendwie meine Zweifel. Also wenn du jetzt schlecht reinstartest, dann wird es auch ein bisschen düsterer. Jetzt Darmstadt, Karlsruhe, Ulm. So die ersten drei Spiele, danach Hannover auswärts. Ja, Sorgenkind passt eigentlich.
Ja, ich habe auch zumindest gerade momentan nicht das Gefühl, dass es unbedingt nach oben geht bei Düsseldorf. Also ich kann sie auch gerne mal so auf den 12. Platz runterrutschen sehen, wenn sie jetzt 2-3 Spiele verlieren und dann wird es auch tief. Natürlich für Daniel Tune so langsam eng. Andererseits kann man auch sagen, wenn sie ein Spiel gewinnen, dann ist auf einmal wieder Highlife, oder nicht Highlife, aber da ist das fast schon wieder vergessen.
Boah, also 12 würde ich für sehr tief halten. Ich glaube, ja, 8er ist schon ungefähr da, wo sie auch hingehören gerade, finde ich.
8er denke ich auch, dass sie irgendwo da abschließen werden. Ich sage nur, dass sie zwischendurch wahrscheinlich mal auf 12 rutschen könnten.
Nee, das ist möglich. Ich meine, es sind nur 4 Punkte bis Hertha oder Nürnberg. Wenn die mal 2 gewinnen und du nicht, bist du ja schon vorbei. Wie kann man das beheben? Also jetzt im Transferfenster, Winter ist immer ein bisschen schwierig. Was bräuchte man da? Wahrscheinlich eher vorne.
Ja,
ein Kovnatski ist jetzt zum Schluss ein bisschen besser reingekommen, ein bisschen mehr geknipst, aber jetzt auch noch nicht ideal. Und dann ein Kreativspieler, ne?
Ja, jemand, der die Last von Johannesson nimmt. Auch einer eher für die rechte Seite, weil ich finde, links ist das eigentlich gar nicht schlecht, sondern jemand, der eher so über den rechten Flügel kommt. Weil da ist es dann meistens Johannesson. Ich denke da an das Spiel an uns, der dafür die rechte Seite gemacht hat. Aber ich fand Johannesson immer besser im Zentrum. Und dass man da guckt, dass man da irgendwie einen Ersatz findet.
Man darf auch nicht vergessen, man hat ja vor der Saison auch einen Engelhardt verloren. Ja. Also Zolis ist natürlich der offensichtliche, aber ein Engelhardt war auch sehr wichtig fürs Düsseldorfer Spiel, auch was so die zweite Angriffsphase anging, so um ins letzte Drittel zu kommen. Da war Engelhardt auf jeden Fall auch wichtig.
Es ist ja auch irgendwie die, mir fehlt so ein bisschen die Verbindung auch zwischen Verteidigung und Offensive. Also da kann man wieder Johannesson nennen, aber da wird es dann auch wieder offensichtlich, wie krass das Spiel an einen Spieler geknüpft ist.
Er kann nicht alles machen.
Genau. So und Sobotka halte ich für sehr limitiert, hatte jetzt gegen Magdeburg einen guten Lauf und einen guten Pass. Trotzdem ist es aber nicht, ja, ist das jetzt aber auch nicht mein Nummer 1 Kandidat für eine 6 und ein Haag. nicht Hagi, Haag, da tut sich auch noch so ein bisschen schwer, in die Liga reinzufinden oder ins System von Düsseldorf.
Appelkamp hat auch einen schweren Stand im Moment. Der vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, oder vor zwei Jahren vor allem hätte ich gesagt, das ist der beste Mittelfeldspieler, den Düsseldorf hat. Ja. So aus dem Kopf. Und mittlerweile ist es recht ruhig geworden um ihn. Da kommt nicht mehr so viel. Ja,
mittlerweile ist er, wie alt ist er jetzt, 24?
Ja, ist auch ein gutes Alter.
Ja, aber man hat ja früher, also er hat ja dann auch die ganzen U-Mannschaften durchlaufen. Da meinte er, ja, das ist dann auch einer. Wahrscheinlich mal für die erste Liga und vielleicht auch mal für einen A-Kader, aber mittlerweile kommt da gar nicht mehr so viel. Also letzte Saison 13 Scorer, diese Hinrunde 3. Ja, es ist ein bisschen wenig.
Ja, das beschreibt eigentlich.
Viel verletzt gewesen auch.
Ja, aber das ist ein bisschen wenig. Passt eigentlich zum ganzen Düsseldorfer Spiel, zur ganzen Hinrunde.
Ja.
Da ist man auch.
Passt auch zum nächsten Verein.
Ja, so, das ist jetzt. Da haben wir jetzt noch Nachrichten bekommen, kurz vor Aufnahme.
Das ist unglaublich, dass sich jetzt zwei Braunschweiger hier wahrscheinlich den größten Redeanteil über diesen Verein da.
Aber danke an Hannover, danke an Markus Mann, das so zu entscheiden, dass man es am 29.12. tut. Denn man hat Stefan Leitl entlassen.
Und wie feierst du Weihnachten? Das ist doch scheiße.
Wie?
Weißt du, also du wurdest ja noch nicht entlassen als Leitl, aber du hast ja die ganze Zeit so über Weihnachten schon das Gefühl, boah, könnte jetzt auch Ende sein.
Ist wie so, also sie schreibt mir nicht zurück, sie schreibt mir.
Genau.
Hat sie kein Interesse mehr.
Hat Leitl gesagt, ja, ich hätte gern wahrscheinlich über WhatsApp gesagt, ich hätte gern den und den Spieler und da wurde er dann erstmal auf gelesen gelassen.
Genau, dann dauert es fünf Stunden, bis was kommt, dann kommt so was Schwammiges.
Genau.
Können wir uns wieder treffen? Ah, ich habe noch viel zu tun.
Ja, genau.
So also, ungefähr.
Ja, kannst du heute mal zu mir in die Geschäftsstelle kommen? Ich habe da was mit dir zu bereden. Und da weiß er schon, okay, das war's.
Ja.
Blumen wurden nicht angenommen. Auf Texte wurde nicht reagiert. Und jetzt lädt er mich zu sich nach Hause ein. Das kann nur übel werden.
Wir müssen mal reden. Das war nicht mehr zu retten.
Nee.
War ein bisschen aus dem Nichts so als Außenstehender, muss ich sagen.
Komischer Moment.
Ich habe einfach heute Morgen, kurz bevor ich hier den Call gestartet habe, einfach auf mein Handy geguckt, Kicker-Benachrichtigung, Leitl raus. Oh. Im Umfeld, so die Kommentare, die ich mir jetzt ein bisschen angelesen habe, gemischt. Also auf der einen Seite wird fehlende Entwicklung angeprangert, da werden wir gleich drüber reden auf jeden Fall. Auf der anderen Seite natürlich muss man auch sagen, dass er Hannover stabilisiert hat. Und auch irgendwo teilweise weiterentwickelt hat. Vielleicht nicht komplett, was möglich war, aber letztendlich zu wenig. 27 Punkte hat man geholt. Man hat eigentlich auch nur zu Hause Punkte geholt. Also 22 zu Hause, 5 auswärts. Das ist recht dünn.
Das ist ordentlich.
Aber zu Hause haben sie alles weggeledert.
Ja, defensiv Bombe, 17 Gegentore nur. Muss man ja echt sagen, Gegentore ist Top-Wert.
Aber auch ein bisschen überperformed, also 21,7 genau. Expected Goals Against, das ist 5 bester Wert dann. Aber das ist auch egal, also
genau,
17 Gegentore sind 17 Gegentore.
Und das Problem ist dann eher die Offensive, vor allem wenn man die für ordentlich Geld einkauft und sie nicht funktioniert. 22 Tore, ich weiß nicht, ob du es hier angeguckt hast, aber was denkst du denn, wie viele Tore sie aus dem Spiel gemacht haben?
Ne, das habe ich mir aufgeschrieben.
Ach, schade.
Ich bin da auch vorbereitet. 10. Hannover,
ja, und das ist sehr, sehr wenig.
Hannovers Offensivstatistik, wenn du die einmal einfach nur nüchtern durchliest, das liest sich wie ein Absteiger. Aber nicht wie ein Absteiger, aber jemand, der mal mindestens 13, 14 da unten drin hängt.
Ja, also wenn du mir die Statistik zeigst, gut, Standards sind wir nicht gut, deswegen sage ich, schreib da Münster drauf. Ich sage, ja, das ist eine Münster-Statistik.
Also wir haben, ich gehe jetzt alles durch hier, ne? 4,4 Torschüsse pro Spiel, Platz 12. Erspielte Chancen, Großchancen, 15. Vergebene Großchancen, dementsprechend 18 aber auch vergeben, Platz 16. 10 Tore aus dem Spiel, ist halt gar nichts, ne? Das ist halt, das hatte Köln nach 5 Spieltagen, glaube ich. 7 Standards ist gut, kann man machen. Jo. Dann 3 Elfer und 2 Eigentore. Ballbesitz sind sie auf Platz 13, Passquote, naja, okay, Platz 14 und Kontakte im 16er, da sind sie ganz okay auf Platz 6. Aber das kann es nicht sein mit der Offensive, also du hast einen ein Tresol, die den alle hochgelobt haben vor der Saison, ich auch. Mhm. Der nicht richtig reinkommt, einen Gang kam geholt, der enttäuscht hat bis jetzt, würde ich sagen.
Also dreimal gescored.
Nicht das, was man sich von ihm erhofft hat. Dazu einen Nielsen, einen Vogelsammer, ein Rochel, der völlig im Leistungsloch hängt. Offensiv geht gar nichts bei Hannover.
Junior Lee.
Den finde ich immer noch okayisch. Der macht so ein bisschen was. Aber boah, Momolu hat Momente, ist dann aber auch 5 Wochen wieder nicht im Kader gefühlt.
Dann Gindorf war auch auf einmal nicht im Kader. Dann kommt er irgendwie wieder. Also ja, das ist auch so ein Ding, was mich bei Leite nervt, weil man sagt immer, ja, weiterentwickelt. Ich finde nicht, dass er irgendwas weiterentwickelt hat, weil irgendwie Spieler, die Anreize geben, sie auch öfter spielen zu lassen, rotieren dann raus, sind dann für 18 Wochen nicht da und kommen dann auf einmal wieder. Also beispielsweise bei Odenne, der hat 8 Monate lang dritte Liga gespielt und kommt dann für 2 Spiele wieder in die zweite Liga und verpisst sich dann wieder. Also das, ich weiß nicht, was da für Weiterentwicklung gesprochen wird. Also klar, die Defensive echt gut. Das liegt aber auch daran, weil die Defensive nun mal gut ist. Also ein Phil Neumann, dass er noch zweite Liga spielt, ist Wahnsinn. Heizenberg hat sich dafür entschieden, zweite Liga zu spielen, weil das, warum auch immer, sein Verein ist. Und Josh Knight kam für 1,1 Millionen englischen Zweitligisten. Oder? Ich glaube.
Ja.
Also natürlich ist da eine gewisse Qualität da.
Ja, Defensive müssen wir nicht drüber reden. 7x0, perfekt. Ich glaube, der beste Wert. Mhm. Man läuft auch ganz gern hoch an. Da, also 3,8 bei Eroberung im letzten Drittel, Platz 3, damit wäre man letztes Jahr aber auch Elfter gewesen. Ist jetzt auch nicht so, dass die ja Vollgas-Pressing spielen. Hannover ist auch immer kein gutes Zeichen, oder ist kein gutes Zeichen für eine Mannschaft, wenn ich jedes Mal in die App gucken muss, wie die Aufstellung ist. Und das bei Hannover jedes Mal. Ich frage mich wirklich, wie ist eure Sturmhierarchie? Wen habt ihr da als klaren Stürmer? Wer ist der Partner? Wer ist der Backup? Das wird jedes Mal durchrotiert. Dann hast du einen Tresoldi, einen Gangkamp. Nächste Woche spielt da Vogelsammer Nielsen. Dann spielt Vogelsammer Gangkamp, dann wieder Tresoldi.
Das geht ja nicht nur bei den Stürmern los, sondern das geht ja dann auch in der ganzen Mannschaft weiter. Also man hat jetzt diese 6 mit Kunze Leopold, die hat man fest. Alles andere ist ja so ein bisschen Mischmasch. Ja, spielen wir Viererkette, Fünferkette? Keine Ahnung.
Wie fest war die? Weil, also so ein Kunze war dann auch mal raus für den Christiansen. Ich finde, genau. Leopold gefällt mir von den allen noch am besten.
Ja.
Der hat sich wirklich gemacht. Aber von dem Rest, auch von dem Kunze, erwarte ich dann doch irgendwie mehr.
Ja, ich finde Hannover nicht aussagekräftig, weil ich könnte also vor der Saison hätte ich gesagt, gut, das System von Hannover ist meistens eine enge Raute. Haben sie ja dann hinten raus viel gespielt, die enge Raute. Ja, und gelegentlich meine Dreierkette. Mittlerweile wüsste ich nicht mal, ob mit oder ohne Flügel. Also ich kann dir nicht sagen, was für ein System gerade Hannover spielt. Weil dann, wenn Junior Lee spielt, dann spielen sie es mit einem Flügel, dann kommt auch Momolu meistens rein, das funktioniert dann nicht, dann geht man wieder auf eine enge Raute, dann geht man auf eine Dreierkette mit einem Stürmer, zwei Stürmer, zwei Spitzen, eine Spitze, ein Zehner, drei Zehner, keine Ahnung. Also was macht ihr da?
Macht weiter. So, und
dann wundert, macht weiter. Da wundert man sich, warum sich da nicht einspielt. Also okay, alles klar. Hannover ist einfach ein wahr gewordenes Praktikum. Du guckst mal in alle Bereiche so ein bisschen rein, weißt du, aber richtig lernen tust du nichts.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Ganz komische Hinrunde von Hannover. Auch ich verstehe auch diese Diskrepanz zwischen Heim und Auswärts nicht. Also, wenn man zu Hause ein bisschen mehr Punkte holt und auswärts da ein bisschen weniger, so, weiß nicht, 14 und 10. Oder jetzt bei Hannover 17 und 12. Oder keine Ahnung was. Da sagt ja keiner was. Aber du kannst doch nicht zu Hause 22 holen und auswärts dann nur 5. Wen hatten die denn auswärts alles? Das müssen ja absolute Brecher gewesen sein.
Also, Braunschweig.
Ja. Ich gucke mir jetzt die Auswärtsspiele von Hannover schnell an, weil das geht nicht in meinen Kopf rein. Man hatte
auf jeden Fall Elversberg. Da sage ich, ja, okay.
Ja, hier, also hier geht's doch los. Münster auswärts. Also alles, was rot ist, ist ja eigentlich auswärts. Bei Hannover, Düsseldorf auswärts. Paderborn, das sind schon schwere Gegner, auf jeden Fall. Da hat man gegen uns verloren. Magdeburg auswärts hat man ja gewonnen. Elversberg, Köln, Fürth. Ja, also Durchschnittsprogramm, würde ich sagen.
Ja, also mehr als 5 Punkte sollten da vom Laster fallen. Vor allem, wenn du vor der Saison Ziel Aufstieg anstrebst.
Was ich ja auch wirklich gerechtfertigt fand, vom Kader her.
Ja, es ist ja rein vom Kader her, ist ja immer noch gerechtfertigt. Man kann ja nicht irgendwie groß sagen, gut, der war verletzt oder so. Wir hatten viel Verletzungspech, sondern das hatte ja Hannover de facto kaum. Man hatte hier und da mal so eine kleine Misere. Aber so richtig, dass jetzt 8 Spieler gefehlt haben, die tiefgreifend wichtig waren, das hatte man ja gar nicht. Jetzt hat man sich darauf verständigt, dass man Leite entlässt. Was ich an sich komischen Zeitpunkt finde, aber für einen richtigen Zeitpunkt.
Konsequent. Das heißt
in der Saison.
Ich finde ihn konsequent.
Ja.
Das jetzt zu machen. Weil jetzt hast du noch diese Winterpause, diese 2-3 Wochen noch.
Genau. Im besten Fall kaufst du frühzeitig einen Trainer oder holst dir frühzeitig einen Trainer und kannst dann mit ihm besprechen, was er für Transfer haben möchte.
Ja.
Weil sonst hätte man die Scheiße, das ist jetzt nämlich so ein Schalke-Ding, die jetzt für Kees van Wonderen den ganzen Kader zusammenstellen, ihn dann im Februar entlassen und dann hat man einen Trainer, der Fünferkette spielt. Aber so schätze ich Hannover nicht ein.
Nee, Markus Mann schätze ich auch besser ein. Und man hat ja ein dankbares Auftaktprogramm, in Anführungszeichen Regensburg, Münster. So. Musst du schlagen als Hannover. Ist natürlich in der Liga ein Niederfall, dass man da auch mal wirklich diese Spiele dann gewinnt. Danach Hamburg auswärts, Düsseldorf und Lautern, und Paderborn. Das ist dann sportlich.
Ja. Ist die Frage, wer kommt?
Das wissen wir noch nicht.
Das wissen wir noch nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich
schon. Reitenreiter?
Ja. Alex Horninger? Bring ich hier einfach mal rein?
Glaube ich nicht.
Es ist zu laut, ne?
Passt nicht zu Hannover.
Das passt nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Ein Bruno, der sich die ganze Zeit irgendwie schon auf jedem Trainermarkt anbietet?
Nein, glaube ich auch nicht. Baumgart.
Nee, im Leben nicht. Glaube ich nicht. Es ist schwer. Breitenreiter hat ja, glaube ich, spielt gerne die Dreierkette.
Ich wollte gerade Lieberknecht sagen, aber da war ja was.
Ja. Sehr, sehr, sehr realistisch, das Lieberknecht.
Da war was.
Das finde ich keinen schlechten Tipp.
Ist genauso gut wie mein 40-Scorer-Tipp, Rochelt und Tresoldi.
Ja. Ich bin wirklich überfordert gerade mit Hannover und das ist auch eigentlich ganz gut, weil dann muss ich mich mit dem Verein nicht so beschäftigen.
Doch.
Wenn er irgendwo in der Mittelmaßsaison spielt.
Ja, also Hannover gibt alles dafür, dass es nächstes Jahr noch ein Derby gibt.
Wir nicht.
Also die machen ihren Part. Ich glaube, das war es auch, was wir dazu beizutragen haben, oder?
Wir sind jetzt 6 Vereine durchgegangen, haben ein bisschen Scheiße gelabert und müssen uns ja noch einen Rückblick aufspannen. Also ja, das war's.
Das war's auf jeden Fall, ne? Also ja. Wenn es euch gefallen hat und euch gut unterhalten gefühlt habt, dann gebt dem Podcast gerne eine Bewertung. Könnt ihr machen über die Podcast-Maske, da gibt es so 3 Punkte und dann Show bewerten. Wir würden uns sehr freuen und gerne folgen. Wir gehen langsam auf die 1000 zu, also wir sind noch bei 880 oder so, aber Stück für Stück und gerne noch weiter verbreiten. Und die Trikots sind auch übrigens bestellt. Das haben wir gar nicht erwähnt.
Ja.
Wurden bestellt. Sind die schon da?
Ich glaube, die sollen Mitte Januar ankommen. Man kann ja hoffen. Dann ist es pünktlich zu den 3 Königen. Nicht bei euch, aber bei mir. Und das ist ja schon mal was. Weil ich habe da mein Trikot. Und ja. Dann nach und nach lasse ich mich vielleicht auch dazu herab, euch die Trikots zu schicken. Nein, aber wenn euch das gefallen hat, natürlich gerne eine Bewertung dalassen. Sonst auf Instagram sind wir auch immer für Gespräche zu haben. 100% Podcast, sonst natürlich auch einfach hier bei den Kommentaren, die auch, muss man sagen, echt reichlich genutzt werden für Feedback oder irgendwelche Meinungen.
Stimmt, gerne noch Feedback oder Themenvorschläge immer rein damit. Ja,
immer gerne rein damit.
Auch konstruktive Kritik, auch negativ, ist auch erwünscht. Wir wollen uns verbessern.
Ja, genau. Wir wollen ja nicht immer gleich bleiben.
Lob ist auch okay, ne? Aber es darf auch konstruktiv kritisiert werden.
Wie ist das Sanduhr-Prinzip, ne? Erst ein starkes Argument, dann ein schwaches Gegenargument, dann ein schwaches Gegenargument und dann wieder ein starkes Argument. Das glaube ich. Ist das das Sanduhr-Prinzip?
Ja, das ist aber deutsch, wie du Aufsätze schreibst.
Ja, ja, aber das kann man ja hier auch verwenden. Erstmal ein gutes Lob, dann ein schwaches ein schwacher Verbesserungsbedarf, dann noch ein schwacher Verbesserungsbedarf und dann wieder ein starkes Lob.
So gut sind wir aber vielleicht auch gar nicht.
Dass man uns zweimal loben kann.
Das weiß ich nicht, oder ob das, vielleicht ist die Kritik auch größer.
Wie dem auch sei, Hauptsache wir haben irgendeine Interaktion mit euch, denn ich sitze momentan nur zu Hause und freue mich über jedes
menschliche Stück Kontakt, was ich haben kann. Du sitzt lernen, du hast Prüfungsphase gleich.
Ja.
Du sollst lernen.
Ja, verdränge ich gerade ganz gut. Obwohl, kommt ja am 6. raus, ich schreibe morgen meine Klausur.
Das ist so verrückt mit dem Vorproduzieren, wirklich.
Das ist crazy. Morgen schreibe ich meine Klausur und dann habe ich ich habe die komplette Woche mit Klausuren zugeknallt. Da habe ich richtig Bock drauf.
Du kannst
3 Klausuren in einer Woche. Du
kannst gleich am Schreibtisch sitzen
bleiben. In der Schule ist das verboten.
Ja, ist nicht Schule. Pech.
Das ist das echte Leben, ne? Das ist lieber Zucker. Zuckerstange und Schokolade.
Das Sprichwort gibt's nicht. Komm, wir hören auf, das wird nicht mehr besser. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.